Ich predige über Johannes Kapitel 20, Vers 11 bis 18. Johannes Kapitel 20, Vers 11 bis 18. Das ist die Fortsetzung dessen, was ich gerade vorhin gelesen hatte. Maria aber stand außen bei der Gruft und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in die Gruft hinein. Da sieht sie zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, den einen beim Haupt und den anderen bei den Füßen, da, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und die sagen zu ihr, Weib, was weinst du? Sie sagt zu ihnen, sie haben meinen Herrn hinweggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich um und sie sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus sagt zu ihr, Weib, was weinst du? Wen suchst du? Jene in der Meinung, es sei der Gärtner, sagt zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus sagt zu ihr, Maria. Da wendet sich diese um und sagt zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagt zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala geht und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt habe. Es ist lustig, dass die Feinde Jesu mehr Glauben an Jesus haben als seine Freunde. Denn Jesus hatte vor seinem Tod oft gesagt, dass er auferstehen würde. Und die Feinde haben das insoweit ernst genommen, dass sie sein Grab bewachen ließen. Sie sagten, das wollen wir verhindern, dass hier irgendein Betrug geschieht, dass die Leiche gestohlen wird und man hinterher behauptet, er lebt. Das werden wir verhindern. Sie haben also diese Aussage ernst genommen, während die Jünger Jesu, die haben das gehört. Aber es gibt ja so die Fähigkeit, dass man die Ohren hinhält und das, was zwischendrin ist, ausschaltet und es gar nicht mitkriegt. Sie haben es nicht verstanden und haben es nicht geglaubt. Und so geht Maria, diese Frau, die Jesus sehr lieb hatte, weil er ihr geholfen hatte, an das Grab, um zu weinen. Jesus hatte Maria befreit von 7 Dämonen, das heißt, er hatte ihre Besessenheit beendet, er hatte sie aus der Triebhaftigkeit ihrer Sünde herausgeholt, ihre Schwermut beseitigt, ihre Verzweiflung. Und deshalb wusste sie, er hat mich vom Abgrund zurückgeholt. Und jetzt stand sie wieder am Abgrund, nämlich seines Grabes, und er war weg. Und sie war absolut verzweifelt und weinte. Selbst, dass da plötzlich in diesem Grab zwei Engel waren, hat sie gar nicht beeindruckt. Obwohl jeder von uns, wenn er plötzlich irgendwo zwei Engel sehen würde, sicher enorm erstaunt wäre und sagte, was ist los? Das habe ich noch nie gesehen. Nein, sie weint weiter, Tränen bitterer Enttäuschung und Verzweiflung. Auch heute ist es möglich, dass gläubige Leute bittere Tränen des Unglaubens weinen. Das heißt, eigentlich brauchten sie nicht zu weinen, wenn sie das ernst nehmen würden, was in der Bibel steht, aber sie weinen trotzdem, weil sie irgendwo enttäuscht sind von ihren eigenen Vorstellungen. Jesus enttäuscht uns nie, aber wir sind oft genug enttäuscht von unseren eigenen Vorstellungen oder Wünschen. Und dann begegnet ihr Jesus. Sie hat ihn zwar nicht erkannt, aber er stand vor ihr und sie redet mit ihm und fragt, wo hast du ihn denn hingelegt? Dabei steht er ja vor ihr. Und er sagt nur dieses eine Wort, Maria. Und da erkennt sie, dass es Jesus ist. Jesus hatte ja gesagt, vorher schon, meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und hier merkt sie, dass ihr Hirte, bildlich gesprochen, sie ruft und sie erkennt sofort Jesus und sagt, Rabuni, das heißt Meister. Ist das nicht schön? Sie hatte ihn vor sich stehen und hatte keine Ahnung, wer es ist. Aber als sie persönlich angeredet wird von ihm, merkt sie, das ist Jesus. Und zwar, als sie ihren Namen hört. Es ist auch heute so, dass viele Leute etwas mit Christus zu tun haben. Sie haben keine Ahnung, dass sie etwas mit ihm zu tun haben, bis sie merken, ich bin ganz persönlich gemeint. Ich ganz persönlich, nicht mein Nachbar, vielleicht noch nicht mal mein Ehemann, sondern ich ganz persönlich. Und dann merken sie, das ist Jesus, der lebt. Rein statistisch ist es ja so, dass heute an die Auferstehung Jesu weitaus weniger als die Hälfte der Bundesbürger glaubt. Wenn man diese Spiegelumfrage ernst nehmen möchte, hat in den letzten 10 Jahren der Glaube an die Auferstehung Jesu um 10% abgenommen. Das heißt, ungefähr 6 Millionen Bundesbürger haben den Glauben an den Auferstandenen an den Nagel gehängt. Oder, ich würde sagen, sie hatten ihn noch nie gehabt. Denn wenn ich den Glauben an den Auferstandenen an den Nagel hängen kann, heißt es für mich, dass ich ihn noch nie gehabt habe. Es wäre so, wie wenn ich plötzlich behaupte, meine Frau lebt nicht mehr, obwohl ich weiß, wo sie ist. Es wäre absoluter Widersinn, absoluter Blödsinn. Jemand, der den Glauben an den Auferstandenen an den Nagel hängt, hat ihn vielleicht noch nie kennengelernt. Denn es wäre ja genauso, wie wenn ich eine Person kenne und dann plötzlich behaupte, sie ist nicht da. Das ist absoluter Widersinn. Ich kann höchstens sagen, bisher habe ich aus der Tradition heraus es für wahr gehalten, dass Jesus lebt. Und jetzt habe ich mich von dieser Tradition entfernt und eben gesagt, ich glaube es doch nicht. Aber wenn ich Jesus wirklich kenne, wenn ich mit ihm rede, dann weiß ich, dass er da ist. Und dann kann ich nicht plötzlich das an den Nagel hängen und so tun, als ob er nie existiert hätte. Das ist schon interessant, dass auch heute viele sich damit auseinandersetzen, ob Jesus wirklich lebt. Die Statistik nimmt ab. Aber ich kenne immer mehr Menschen, die ihn kennenlernen und wissen, dass er lebt. Das sind Kinder, das sind Jugendliche, das sind Erwachsene und ältere Menschen. Die Zahl derer, die ich kennenlerne, nimmt zu. Interessant ist natürlich, dass auch heute viele mit einem toten Jesus rechnen. Auch viele sogenannte Gläubige. Die Maria rechnete ja auch nur mit einem toten Jesus. Die sagt, wo hast du ihn hingelegt? Ich möchte diesen toten Jesus endlich bei mir haben als Erinnerung. Und sie wird dann enttäuscht, weil sie den toten Jesus nicht findet. Auch heute gibt es viele ernstzunehmende, richtige, gläubige Leute, die mit einem toten Jesus leben möchten. Das geht ja nicht. Ich habe gerade auf dem Weg hierher darüber nachgedacht, was so die häufigste Form ist, mit einem toten Jesus als Christ zu leben. Und ich dachte, die häufigste Form, mit einem toten Jesus zu leben, ist die, dass man sagt, die Hauptsache des Christentums ist Nächstenliebe. Das ist die Todeserklärung für Jesus heute im christlichen Volk. Die Hauptsache des christlichen Glaubens ist Christus als Auferstandene. Und wer an die Stelle dieser Hauptsache die Nächstenliebe setzt, sagt eigentlich, ich lebe mit einem toten Jesus. Die Nächstenliebe ist noch nicht mal eine Person, ist ein Begriff für ein Handeln. Aber das Zentrum des christlichen Glaubens ist nicht der Begriff für ein Handeln, sondern eine heute lebende Person. Wenn ich aus dem Koran den Mohammed herausnehme, fehlt dem Koran überhaupt nichts, weil der Mohammed ihn nur niedergeschrieben hat. Wenn ich aus dem christlichen Glauben Christus herausnehme, ist es so, wie wenn ich beim hohen Zelt den mittleren Mast entferne. Da fällt alles zusammen. Denn die Bibel ohne Jesus heute, der heute lebt, ist absolut tot. Das ist ein Stück Papier, was man wegstellen kann, sei denn man liest es aus Interesse an historischen Aussagen. Jesus lebt heute und wenn ich nur Nächstenliebe als Zentrum des Christseins ansehe, habe ich einen toten Jesus. Das Zentrum meines Christseins ist Jesus Christus, der am Kreuz für mich gestorben ist. Er hat da den Weg der Vergebung zu Gott geöffnet. Er ist auferstanden und ich rede und lebe täglich mit ihm. Jeden Morgen nehme ich mir einige Zeit, um mit ihm im Gespräch zu verbringen. Und im Laufe des Tages wiederholt sich das. Es ist also für uns die Frage, bin ich so eine Maria, die mit einem toten Jesus rechnet, vielleicht einen toten Jesus, den sie sehr ehrt, sie hat ihn ja sehr ernst genommen, eigentlich sehr lieb gehabt, aber nur in der Erinnerung. Oder bin ich eine Maria, die merkt, der lebt ja, das Grab ist leer. Ich brauche mich ja nicht um das Grab zu kümmern, sondern ich kann mit diesem lebendigen Herrn heute reden. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen nicht mit Jesus reden, auch unter uns heute Morgen. Es gibt viele, die hier sind, die in ihrem Leben vielleicht noch nie mit Jesus geredet haben. Die, wenn sie überhaupt beten, nur zu Gott reden. Lieber Vater, lieber Gott. In der Bibel ist ganz oft von dem Gebet zu Jesus die Rede. Wenn man die Briefe des Paulus liest, an die Korinther, an die Philipper, dann redet er die Leute immer an mit Liebe Heilige. Und dann sagt er öfters mal, alle, die den Namen des Herrn anrufen. Und der Name des Herrn ist Jesus. Christen sind Menschen, die mit Jesus reden. Natürlich reden sie auch mit Gott, denn Jesus sagte Maria ja, dass Gott nicht nur sein Vater ist, sondern auch ihr Vater. Das hatte er vorher nicht gesagt. Vorher hatte er nicht in der Weise behauptet, dass Gott auch der Vater seiner Jünger ist. Sondern es sagte jetzt ganz klar hier im Johannesevangelium, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Viele haben ein falsches Vaterverständnis von Gott. Sie meinen, Gott wäre der Vater aller Menschen. Das ist absolut falsch. Gott ist der Schöpfer aller Menschen, aber der Vater wird er erst dadurch, dass Menschen Kinder Gottes werden. Wir haben zum Beispiel 3 Kinder bei uns in der Familie, obwohl da öfters mehr spielen als 3. Wir haben nur 3 eigene, weil die alle in unserer Familie geboren sind. Und die Bibel verwendet den Begriff der Wiedergeburt und sagt, dass erst mit Christus in meinem Leben, in meinem Herzen, ich ein Kind Gottes werde. Johannes 1, Vers 12 steht das, wie viele Jesus aufnahm, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und erst wenn ich ein Kind Gottes bin, weil Jesus in meinem Herzen lebt, dann ist Gott mein Vater. Vorher ist er nur mein Schöpfer. Und Jesus sagt also, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, denn ihr seid jetzt alle durch diese Lebensbeziehung zu mir Kinder Gottes, alle meine Freunde. Das ist schön zu wissen, Gott ist mein Vater. Die Frage ist natürlich die, als Maria dann hingeht und den Jüngern sagt, Jesus ist auferstanden. Glauben die das? Und in Markus 16, Vers 14 steht, sie glauben es nicht. Sie halten es für leeres Gerede, Weibergeschwätz. Für mich ist die Geschichte sehr ermutigend, und zwar gerade im Blick auf viele Frauen. Und vielleicht ist heute Morgen eine Frau hier, die das auch ermutigen kann. Die erste Person, der Jesus begegnet ist als Auferstandene, war eine Frau. Und diese Frau sagt es Männern, und die Männer glauben es nicht. Aber sie kommen später trotzdem zum Glauben, weil sie Jesus auch begegnen. Ich habe den Eindruck, dass viele Frauen Angst haben, ihre Ehe würde gefährdet, wenn sie zum Glauben an Jesus kommen. Ich wiederhole das. Ich habe den Eindruck, dass viele Frauen Angst haben, ihre Ehe würde gefährdet, wenn sie zum Glauben an Jesus kommen. Da käme irgendein Fremdkörper hinein und das wäre dann für ihren Mann vielleicht unerfreulich. Ich kann nur das eine sagen, der erste Mensch, dem Jesus als Auferstandener begegnet ist, war eine Frau. Und die ersten Männer, die das Zeugnis dieser Frau gehört haben, haben es nicht geglaubt. Es sollte eine Ermutigung sein für manche Frau zu sagen, warum sollte Jesus mir nicht auch begegnen? Auch wenn mein Mann es vielleicht nicht annimmt, was ich ihm sage, dass Jesus lebt, vielleicht begegnet Jesus ihm später auch persönlich. So dass er es doch noch annimmt, nicht weil er es mir geglaubt hat, sondern weil er mit ihm redet und lebt. Das ist eine Ermutigung an, als Frau sich Jesus anzuvertrauen und dieses Zeugnis dem eigenen Mann weiterzugeben, auch wenn er es im Moment vielleicht nicht annimmt. Er wird es später annehmen können, weil er Jesus persönlich kennenlernt. Die Frage an uns ist die, lebe ich mit einem toten Christus oder mit einem lebenden? Ich war gerade in der Schweiz zum Skilaufen und da stehen ganz viele Kreuze auf Hügeln und Bergen und Hütten. Für manche ist es Erinnerung an einen toten Christus. Irgendwann ist da mal was passiert, da ist er am Kreuz gestorben. Das ist passé, erledigt. Für manche ist es ein Zeichen für einen lebenden Christus, weil das Kreuz leer ist, ähnlich wie hier vorne an unserer Wand. Da hängt niemand dran. Jesus ist nicht mehr am Kreuz, sondern er ist auferstanden. Und die Frage ist, habe ich einen toten Christus, meine Erinnerung, oder einen lebenden? Viele haben einen toten Christus. Sie erinnern sich an Jugendfreizeiten, wo sie im christlichen Rahmen gelebt haben und sie fanden es großartig. Ich war mal bei einer kleinen Firma, die hatte 25 Mitarbeiter. Die waren alle 25 in christlichen Kinder- und Jugendgruppen gewesen und haben sich alle darüber gefreut. Und kein einziger von ihnen glaubte an Jesus. Kein einziger. Es waren alles nur gute Erinnerungen. Oder vielleicht ist mancher so, wenn er seinen Konfirmandenunterricht mit dem seiner Kinder vergleicht, sagt er, oh, früher war das bei uns ganz anders. Wir haben da die 10 Gebote gelernt und diesen Psalm und jenen und dies und jenes. Und sie vergleichen ihre Erinnerung mit dem, was die anderen heute so praktizieren oder praktizieren müssen. Und sagen, das war doch ganz anders. Manche hat irgendwelche religiösen Erlebnisse im Krieg gehabt und er erzählt sie ab und zu nochmal. Alles Erinnerung, schon längst überholt. Wichtig ist nicht das, was ich irgendwann einmal erlebt habe, sondern das, was ich heute mit Jesus erlebe. Ob ich heute mit ihm rede, nicht ob ich vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren schöne Dinge erfahren habe. Ob er heute lebt und ich ihm gehöre, das ist wichtig. Und ich habe auch viele Jahre nur mit einer christlichen Erinnerung gelebt, in einer Tradition, die ich durchaus sehr ernst genommen habe und auch sehr schätze. Aber dann erst durch das Lesen eines Buches gemerkt, Christus lebt und ich gehöre ihm und möchte ihn jetzt auch anderen bezeugen. Es war für mich auffällig, ich hatte vorher mit anderen Menschen nicht über Jesus geredet. Ich hatte zwar eine Jungschargruppe schon geleitet und habe den moralische Andacht gehalten, habe gesagt, seid nett zu euren Eltern und dann habe ich mich gefragt, wie nett bin ich eigentlich zu meinen Eltern und festgestellt, so furchtbar nett war ich da selber gar nicht. Aber direkt von Jesus konnte ich ihnen nichts erzählen, weil ich ihn nicht kannte. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und da wurde mir deutlich, Jesus lebt. Und ich habe zum ersten Mal ganz persönlich mit ihm geredet und gesagt, Herr Jesus, ich will jetzt zu dir gehören. Und dann habe ich das Buch einem anderen Theologiestudenten geliehen und gesagt, das musst du unbedingt lesen, das ist ein großartiges Buch. Und er hat es gelesen, mir wiedergegeben, sagte, weißt du, es hat mich sehr enttäuscht, das ist ein ziemlich mittelmäßiges Buch und ich weiß überhaupt nicht, was dich daran begeistert hat. Ich dachte, wenn ich in diesem Buch die Stimme meines guten Hirten gehört habe, dass Jesus mich anredet, dann muss das jetzt jedem so gehen, der dieses Buch liest. Aber so war das gar nicht. Sondern ich muss vorbereitet sein, dass Jesus wirklich zu mir reden kann, dass er merkt, ich bin bereit, ihm auch glaubend zu antworten, wenn er redet. Und so ist dieser Studienkollege von mir durch dieses Buch nicht zu Jesus gekommen, obwohl er das gleiche Buch gelesen hat. Er hat die Stimme dieses guten Hirten nicht gehört. Er hat nur die Buchstaben gelesen und hat sie theologisch irgendwie beurteilt. Es ist wichtig, dass ich mit Jesus lebe und dass ich ihn heute erfahre. Nur dann ist Ostern für mich. Übrigens auch Christen, die wirklich wissen, dass Jesus lebt, weil sie ihn kennen, können Momente haben, wo sie eine tote christliche Erinnerung praktizieren. Jeder Christ erfährt Jesus in seinem Alltag. Er hat viele Erlebnisse, die er im Laufe der Zeit sammelt und auch erzählen könnte. Seine Persönlichkeit wird verändert. Er erlebt Freude mit ihm, Vergebung, Frieden, Korrektur seines Charakters, seiner Zeiteinteilung und vieles mehr. Und das Problem von manchen Christen, auch manchmal von mir, ist das, dass ich Dinge, die ich mit Jesus erlebt habe, wiederholen möchte. Vielleicht habe ich mich irgendwo sehr gefreut über ihn und bin zurzeit niedergeschlagen. Und dann versuche ich seelisch diese Freude an Jesus zu reproduzieren. Das heißt, sie wieder seelisch aufzumöbeln und zu wiederholen. Und es wird ein Krampf und funktioniert nicht. So kann auch ein Christ, der wirklich weiß, dass Jesus lebt, mit einer im Moment toten geistlichen Erinnerung sich verkrampfen, weil er Dinge wiederholen möchte, die er mit ihm erlebt hat. Es geht nicht. Ich kann die Dinge nicht wiederholen, aber ich kann neue mit ihm erleben. Und deshalb ist es schön, mit Jesus über alles zu reden. Christsein bedeutet nicht, die Nächstenliebe im Mittelpunkt zu haben, sondern Christus im Mittelpunkt zu haben. Und dann wird sicher auch die Nächstenliebe irgendwo ihren Platz bekommen, aber nicht den Mittelpunkt bilden. Ostern ist das Fest der Auferstehung, dass Jesus den Tod überwunden hat und dass er seine eigenen Freunde neu zum Glauben führte. Ich wünsche, dass jedem unter uns deutlich wird, dass Jesus heute lebt, dass er mit ihm heute leben und reden kann. Und es gibt keine andere Möglichkeit, eine Person kennenzulernen, als sie anzureden. Und bei Jesus gibt es keine andere Möglichkeit, ihn kennenzulernen, als mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und das wünsche ich jedem von uns, dass er ihn entweder kennenlernt oder, wenn er ihn kennt, sehr viele, viele gute Erfahrungen mit ihm sammelt. Und dass er das, was Maria hier erfahren hat, auch erfährt, dass Jesus ihn sendet und sagt: Geh hin und verkündige den anderen, was du mit mir erlebt hast, dass ich lebe und dass ich jetzt zu dem Vater gehe. Insofern ist jeder, der Jesus noch nicht kennt, heute Morgen aufgefordert, mit ihm ins Gespräch zu kommen, um ihn kennenzulernen. Und jeder, der ihn kennt, ist aufgefordert, ein Zeuge für ihn zu sein, um hinzugehen und mit anderen ins Gespräch zu kommen und ihnen zu sagen: Ich kenne ihn, weil er lebt. Es bedeutet nicht, dass die anderen Halleluja singen. Es kann sein, dass sie das ablehnen, was sie hören, aber sie werden mit Sicherheit darüber nachdenken. Und ich kenne viele, die lange Zeit Jesus abgelehnt haben und ihn dann angenommen haben. Eine der ersten Konfirmandinnen, die zum Glauben kam, hat ein Jahr lang immer Jesus ganz bewusst abgelehnt, ganz bewusst, und hat ihn dann doch in ihr Leben hinein angenommen am Ende dieses Jahres. Das spielt keine Rolle, wie lange ich Jesus ablehne, sondern es spielt eine Rolle, ob ich mich mit ihm auseinandersetze, ganz bewusst, und wenn es ihn wirklich gibt, ob ich bereit bin, ihn kennenzulernen und ihm zu folgen. Und das wünsche ich jedem, dass er diesen auferstandenen, wunderbaren Herrn kennt und dann auch mit Christus im Herzen zu Gott Vater sagt.